Heute sprechen wir über ein ganz spannendes Index-Konzept, das nämlich in Aktien investiert, die über einen hohen Cashflow verfügen. Wie das Ganze jetzt funktioniert, welche Aktien da drin sind und noch viel wichtiger, wie du diese ETFs, die es dazu gibt, in deinem Portfolio einsetzen kannst, dazu habe ich mir Markus Weiß vom Index-Anbieter State Street eingeladen. Zu dem Gespräch wünsche ich dir jetzt viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, noch eine Marketinginformation unseres Sponsors dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Alle Jahre wieder fragen wir uns, wo unser Geld hin ist. Wir alle würden uns wünschen, dass es sich von selbst vermehrt, aber ganz ohne Arbeit ist das leider nicht möglich. Der Weg dahin könnte möglicherweise aber deutlich unkomplizierter mit Hilfe von ETPs sein. Mit Invesco erhältst du Zugang zu einer breiten Auswahl von etablierten, wie den Nasdaq-ETFs, bis hin zu Welt-ETFs, welche nicht nur Industrie, sondern auch Schwellenländer abdecken. Oder auch ETCs wie Gold oder Silber. Wenn du dir trotz dem großen Angebot an ETPs nicht sicher bist, welches ETP am besten zu deinen individuellen Mitteln und Zielen passt, dann kann der Invesco Sparplanrechner hier richtig nützlich sein. Probier ihn doch am besten mal aus unter invesco.de. Wie immer findest du diesen Link auch nochmal bei uns hier in den Shownotes. So, nun wünsche ich dir aber viel Spaß bei unserem heutigen Gespräch. Ja, Markus, schön, dass du wieder in München bei mir hier im Studio vorbeischaust mit einem Thema, wo wir bei Anlegern wissen, dass es sehr interessant ist. Es geht um das Thema Aristokrats. Nur das Besondere ist ja, dass es nicht um die Dividendenaristokraten geht, sondern um die Qualitätsaristokraten. Und als ich das gesehen hatte und auch der ETF oder um die ETFs, um die es geht, die haben jetzt auch einjähriges Jubiläum, habe ich mir gedacht, da lade ich dich direkt mal ein und dann können wir das mal durchgehen und erklären, was es damit auf sich hat und ob das was fürs Portfolio von einem Privatanleger ist.
Super, ich freue mich, bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, jetzt müssen wir natürlich einmal beginnen und aufklären, Dividendenaristokraten, Quality-Aristokraten. Ja, was ist da der Unterschied und wie funktionieren dann die Qualitätsaristokraten?
Ja, die spannende Frage gleich zu Beginn. Na klar, und zwar haben wir bei den Dividendenaristokraten natürlich auch einen sehr langen Rückblick. Wir schauen bei den US-Dividendenaristokraten über 20 Jahre beispielsweise zurück und bei vielen anderen, zum Beispiel den globalen Dividendenaristokraten, über 10 Jahre. Und das ist eigentlich das Herzstück, dass wir sagen, Aristokraten steht dafür, dass Unternehmen sehr langfristig über einen Zyklus oder länger einen gewissen positiven Beitrag erwirtschaftet haben. Und bei Dividenden ist es eben die stabile Dividendenauszahlung und die Dividendenausschüttung. Und bei den Qualitätsaristokraten, da ist das Konzept identisch, nur uns geht es jetzt um die Qualität der Unternehmung, das heißt Qualität des Geschäftsmodells. Die ist entscheidend und da schauen wir auch wieder relativ langfristig, nämlich 10 Jahre oder länger, haben diese Unternehmen wirklich einen konstant positiven Free Cashflow erwirtschaftet. Das ist eine der Kenngrößen, um die wir achten.
Was ist das Free Cashflow?
Free Cashflow ist eine ganz spannende Größe und ich habe viele Jahre auch im aktiven Fondsmanagement-Vertrieb verbracht und weiß, dass die Portfolio-Manager auch sehr, sehr genau auf Free Cashflow schauen bei Unternehmen. Was ist das und wie unterscheidet sich das beispielsweise von Earnings und anderen Kennzahlen? Wir haben auf der einen Seite die klassische Bilanzierung. Das bedeutet, da gehen natürlich alle Erträge rein, also alle Umsätze und auf der anderen Seite habe ich die Kosten. Aber in der klassischen Bilanzierung habe ich eben auch Zuschreibung und Abschreibung. Das bedeutet beispielsweise Vermögenswerte haben sich entwickelt, meine Immobilie oder meine Beteiligung an irgendeinem anderen Unternehmen, die hat sich positiv entwickelt. Dann kann ich das als Gewinn verbuchen, habe aber gar keinen Cashflow auf meinem Konto. Das Gleiche ist umgekehrt, wenn ich jetzt beispielsweise ein großes Investment tätige, ich kaufe eine neue Serverfarm, eine Maschine und habe da Millionen von Ausgaben. Das Cash geht auf einmal raus, aber bilanztechnisch wird das über zum Beispiel 10 Jahre abgeschrieben, wirkt sich also gar nicht so dramatisch auf den Gewinn und Verlust aus. Und das ist quasi die bilanzielle Betrachtung. Beim Free Cashflow macht man eine reine Cashflow-Betrachtung. Also man schaut sich wirklich exakt an, was ist am Cash in die Unternehmung, in das Geschäftsmodell reingeflossen, also was sind die Umsätze und auf der anderen Seite, was ist wirklich exakt an Cash rausgeflossen. Ja, und wenn ich da ein großes Invest habe und da fließen 1 Million oder 10 Millionen raus, dann ist das auch weg. Und unterm Strich wird dann angeschaut, was ist wirklich an Free Cashflow noch übrig. Und das ist eine ganz interessante und wichtige Kenngröße, weil die ermöglicht, nur der Cashflow, also ne, Cash is King, der ermöglicht das Unternehmen letzten Endes zum Beispiel zu investieren und zu sagen, ne, eine Wachstumsstrategie zu verfolgen oder auch zu sagen, ich schütte eine Dividende aus oder zu sagen, ich mache Aktienrückkäufe. Dafür brauche ich Cash und deswegen ist diese Kennzahl so wichtig.
Das heißt ja, die gibt dem Unternehmen eine gewisse, sagen wir mal, Stabilität zum einen und auch einen gewissen Handlungsspielraum, weil einfach immer liquide Mittel da sind, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und das sollte dann in der Theorie das Unternehmen besser machen als andere Unternehmen.
Genau, das macht es in der Theorie und auch in der Praxis, weil wir eben, wenn Cash tatsächlich generiert wird, und zwar hohe Cash-Beträge, dann sprechen wir davon, dass es ein qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell ist. Und die klassische reine Bilanzierungsmethode, wenn wir auf Earnings schauen und auch Return on Equity und was es da so alles gibt, da ist halt ein bisschen Spielraum drin, bilanziell, und gibt nicht immer ein ganz klares Bild, wie gesund und hochwertig wirklich ein Geschäftsmodell funktioniert.
Das ist ja immer einer der Kritikpunkte bei so einer Dividendenzahlung, weil die auch mal durch Sondereinflüsse nach oben springen kann. Und wenn ich jetzt nicht einen Qualitätsfaktor wie bei den Dividendenaristokraten drüber lege, dann ist die Aktie vielleicht mal drin im Index, aber nur aufgrund von einer Sondersituation, weil, was weiß ich, irgendwas verkauft wurde, was aber eigentlich langfristig für das Unternehmen nicht gut ist.
Ja.
Und jetzt habt ihr diese Faktoren oder diese Faktoren werden im Indexkonzept sozusagen angeschaut. Und diese müssen dann 10 Jahre sozusagen zu den Besten gehören oder 10 Jahre diese Kriterien erfüllen? Oder wie kann man das dann?
Ich erkläre es gerne. Also wir haben drei wichtige Faktoren. Zum einen schauen wir einfach auf positiven Free Cashflow. Das heißt, wir wollen Unternehmen haben, die mindestens 10 Jahre oder länger tatsächlich positiven Free Cashflow erwirtschaftet haben. Das heißt, die arbeiten profitabel und erwirtschaften echtes Cash konstant und kontinuierlich, in der Regel über mehr als einen Marktzyklus hinweg. Der zweite Faktor ist die Marge und die ist ganz wichtig und das ist ein ganz großer Qualitätsfaktor, denn ein Unternehmen lebt davon, wie wettbewerbsfähig ist es und wie stark ist es in der Lage, seinen Preis wirklich umzusetzen oder durchzusetzen bei seinen Kunden oder wie stark ist auch der Wettbewerb und dann am Ende muss der Preis immer günstiger werden und damit wird die Marge immer kleiner. Das heißt, wir schauen ganz genau auf die sogenannte Free Cashflow Marge. Wir schauen uns an, was hat ein Unternehmen an Umsatz erwirtschaftet und was bleibt davon an Free Cashflow wirklich übrig und das machen wir über 5 Jahre im Durchschnitt, um auch wiederum diesen Langfristcharakter mit drin zu haben. Und das Dritte, was wir uns anschauen, das ist dann der Free Cashflow auf das investierte Kapital. Das bedeutet, wie viel Kapital war eigentlich notwendig? Und ein Unternehmen in der Bilanz hat in der Regel das klassische Eigenkapital, Equity, und dann aber auch das Fremdkapital. Und da kann man natürlich sehr aufgebläht sein beim Fremdkapital, also mit einem hohen Leverage sozusagen Unternehmen betreiben. Und da filtern wir eben auch wieder raus, was ist das gesamteingesetzte Kapital, das wir verwendet haben und was für ein Free Cashflow wurde daraus generiert, auch wieder auf 5 Jahre im Durchschnitt geschaut. Und dann packen wir das alles, wie gesagt, in ein Konzept, wo wir sagen, wir schauen uns alle drei Faktoren an und filtern die Unternehmen raus, die da mit diesen drei Faktoren am stärksten entsprechend herauskommen. Und das sind dann die Qualitätsaristokraten.
Es gibt 2 ETFs, die ihr da auch im Angebot habt. Wie gesagt, seit einem Jahr, also am 6. Dezember 2024 wurden die aufgelegt an Nikolaus. Und einmal auf den S&P 500 und einmal auf Developed Markets. Das ist quasi, ich sage jetzt mal, MSCI World Pendant, der Indexanbieter. Hier ist ja S&P. Jetzt habe ich hier mal einen Chart vorbereitet. Ich habe jetzt beide Quality-Produkte mal gegenüber den regulären S&P 500 ETF mal herangezogen. Ist nicht ganz korrekt bei den Developed. Da müsste man eigentlich den MSCI World oder einen vergleichbaren Index nehmen. Was man aber schon sieht, ist, dass die seit April diesen Jahres eine deutlich bessere Wertentwicklung als der klassische Aktienmarkt gehabt haben. Warum ist das so?
Das ist letzten Endes dem Faktor geschuldet und der Qualitätsfaktor ist einer der wenigen Faktoren, die wirklich langfristig funktionieren und auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren funktioniert haben. Weil wenn wir uns die anderen Faktoren, die sehr bekannt sind, beispielsweise Value als Faktor oder auch Small Cap Size als Faktor, da merken wir, dass diese Faktoren eben nicht so gut funktionieren. Und das, was wirklich funktioniert, was im Markt auch entsprechend, das sieht man bei der Wertentwicklung, das ist der Qualitätsfaktor. Also Unternehmen, die qualitativ hochwertig sind. Qualitativ hochwertig heißt, sie haben eine starke Marge. Das heißt, deren Geschäftsmodell ist in der Lage, wirklich viel Cash zu generieren. Und sie nehmen dafür wenig Kapital in Summe auf und sind in der Lage, dafür Wachstum zu erzeugen, ne? Also konstant auch zu wachsen. Und das, was wir in der Wertentwicklung jetzt seit Fondsauflage sehen über die letzten knapp 12 Monate, ist, dass dieses Konzept funktioniert. Und zwar sowohl, wenn die Märkte etwas schwächer sind. Das heißt, wir hatten ja auch im März, April diese Schwächephase an den Börsen. Und da sind tatsächlich die Qualitätsaristokraten weniger stark gefallen als der vergleichbare Index. Und dann gab es eben wieder die Aufholjagd, das heißt, die Märkte haben sich positiv entwickelt. Und da sehen wir, auch da liefern eben die Qualitätsaristokraten die Outperformance. Ne? Sie laufen also besser als der Markt. Und das ist natürlich über jetzt ein Jahr nicht ganz so aussagekräftig. Wenn wir uns das aber, und du hast die Studie vorliegen, über die letzten 20 Jahre anschauen, da ergibt sich das gleiche Bild. Also wir sehen auch langfristig über 10 oder über 20 Jahre, dass tatsächlich, wenn wir das auf den US-Markt uns anschauen, eine Outperformance von circa 2% pro Jahr erzielt wurde, bei weniger Risiko. Die Volatilität hat sich reduziert um 0,5%. Im globalen Kontext ist es noch prägnanter. Da sind wir bei 4% über die letzten 20 Jahre an jährlicher Outperformance und die Volatilität durch so knapp 1% reduziert. Also das ist ein Konzept, das diese Qualitätsaktien quasi ausfiltert, die 100 besten dann entsprechend im Index hält und wir im ETF. Führt dazu, dass wir bei schwachen Marktphasen in der Regel, nicht immer, aber in der Regel weniger verlieren und grundsätzlich über die Langfristigkeit des Investments trotzdem eine Outperformance generieren. Also in Summe besser laufen als der gesamte Markt.
Das mit dem Risiko fand ich ganz spannend. Da gab es auch in diesem Index-Paper, wo der Index beschrieben wird, eine Tabelle. Das schauen wir uns am besten jetzt gleich mal an. Da wurden bestimmte Downside-Events angeschaut, also so bestimmte, Krisen und so weiter, bestimmte Zeiträume. Und da sieht man eigentlich auch, da geht es jetzt um den US-Quality-Aristokrat-Index, dass der sozusagen in diesen schlechten Phasen deutlich weniger verloren hat. Das ist das, was du gerade gesagt hattest, dass einfach die Qualität der Aktien sozusagen auch schützt oder zumindest vor stärkeren Rückgängen sozusagen schützt.
Ich schaue mal uns, wie gesagt, wir können es anhand der historischen Krisen gerne anschauen, da sieht man, dass eben gerade wenn es an den Börsen mal nach unten geht, dass es in den Qualitätsaktien eben weniger nach unten gegangen ist. Das Konzept Qualitätsaktien funktioniert also langfristig. Das kann ich wirklich auch als, ich sag mal, strategische Allokation in mein Portfolio mit aufnehmen. Auf der anderen Seite, ich sag mal, wenn wir uns jetzt mal über die nächsten 12, 18, 24 Monate unterhalten, dann wo steht denn der Markt? Wir haben relativ hohe Bewertungen. Wir haben durchaus ein gesundes Maß an Unsicherheit, ne, weil Inflation steigt in den USA, die Verschuldung steigt. Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt in den USA schwächelt. Und da ist die Frage, was macht man jetzt? Ne? Und tatsächlich, was eben funktioniert, sind Unternehmen, die ein robustes Geschäftsmodell haben, die also viel Cash generieren mit ihrem Geschäftsmodell, eine hohe Marge, eine hohe Eintrittsbarriere für den Wettbewerb eben haben, ja, und auch relativ, ich sag mal, unzyklisch sind, wo also die Konstanz da ist, dass die diese Marge auch konstant generieren, eine geringe Zyklik haben und dafür auch wenig Fremdkapital benötigen. Mhm. Das sind eigentlich die Geschäfte, die man halten möchte, vor allem in unsicheren Zeiten. Und das machen eben die Qualitätsaristokraten aus, dass ich da wirklich die großen und auch mittelgroßen und kleineren Unternehmen habe, die eben von ihrer Struktur wirklich auf Qualität setzen.
Wenn ich mir jetzt aber die Top 10 Holdings anschaue, dann kommen mir da schon einige Namen bekannt vor, die ich so aus meinem S&P 500 oder MSCI World ETF dann schon kenne, und zwar Alphabet, dann Broadcom, Apple, Nvidia, Visa, Mastercard, Microsoft, AbbVie, Meta, Johnson & Johnson. Also das sind natürlich auch alles jetzt eher Unternehmen, die in den großen Indizes aufgrund ihrer Größe sowieso schon vertreten sind. Ich meine, Nvidia ist definitiv eine Cash-Generierende.
Ist eine Top-Unternehmen.
Extrem hohen Marge. Genau.
Deswegen ist sie da auch drin.
Ja. Ja. Visa und Mastercard sind ja eher so Finanzdienstleister, ja, oder Technologieunternehmen. Ich weiß gar nicht, wie man das genau da einschätzt. Wenn ich jetzt einen MSCI World oder S&P 500 ETF schon habe, dann ist es ja eher vielleicht ein bisschen kritisch, dieses Produkt noch zusätzlich reinzunehmen, auch wenn das Produkt oder das Konzept an sich Sinn macht, weil dann habe ich ja im Zweifelsfall bei diesen Top-Werten natürlich meine Allokation noch mehr erhöht.
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, glaube ich, ist das Konzept der Qualitätsaristokraten eine gute strategische Ergänzung. Ich muss das natürlich im Gesamtportfolio-Kontext sehen und überlegen, was ist jetzt mein US-Anteil beispielsweise im Depot. Und im klassischen Market Cap ergibt sich ein US-Anteil bei um die 60%. Wenn ich auch auf die 60% setzen möchte, dann sollte ich jetzt nicht meinen US-Anteil erhöhen. Aber innerhalb dieser 60% kann ich durchaus sagen, ich nehme jetzt den S&P 500 für zum Beispiel 50% und 10% nehme ich den Quality Aristocrats und die Qualitätsaristokraten. Dann bin ich weiterhin bei 60% und ich verändere eben
den bei Charakter, den
10% meine Gewichtung ein wenig. Ich habe ein konzentrierteres Portfolio, das sind nur 100 Einzeltitel, das sind die Qualitätsunternehmen. Aber natürlich sind die Unternehmen, die heute auch groß im S&P 500 sind, sind auch groß in den Qualitätsaristokraten, weil eben Qualität das ist, was im Moment auch honoriert wird vom Markt und was sich durchsetzt und was eine gute Wertentwicklung auch in der Vergangenheit hatte.
Ja. Wir haben auch noch eine Grafik, wo die Sektorbereiche dargestellt werden. Und da sieht man ja jetzt auch zum Beispiel, dass bestimmte Bereiche eher unterrepräsentiert sind und bestimmte überrepräsentiert sind. Das liegt an dieser teilweise wahrscheinlich auch in den Geschäftsmodellen der Unternehmen, logischerweise. Ja. Wie kannst du das noch kommentieren oder erläutern?
Ich glaube, da ist ein Faktor wichtig. Wenn man sich anschaut, Value-Unternehmen, das ist auch ein Faktor, der wurde viel analysiert und geresearched, aber die letzten 10, 15 Jahre funktioniert das eigentlich nicht mehr. Warum funktioniert Value nicht? Weil es geht eigentlich nicht darum, dass man eine günstige Bewertung hat im Markt, sondern dass man möglichst stark wächst und viel Cash damit generiert. Und es hat sich was verändert die letzten 20 Jahre, nämlich die Geschäftsmodelle sind digitaler geworden. Und gerade wenn man sich eben die großen Unternehmen anschaut, die sind alle in der Wertschöpfungskette der Digitalisierung zu finden. Ja, also in den klassischen Alphabet und Co., Apple, Microsoft, Nvidia, die dann eben Provider sind für die Digitalisierung. Und in der Digitalisierung ist es eben so, dass ich A, extrem stark leveragen kann global. Ja, wenn ich mein Geschäftsmodell habe, dann kann ich das sehr einfach skalieren. Und B, wenig kapitalintensiv. Ich muss also keine riesen Maschinen und Fabriken aufbauen, überall auf der Welt. Und das Dritte ist, und das ist, glaube ich, das Besondere, dass viele dieser digitalen Unternehmen in der Lage sind, eine gewisse Marktmacht zu entwickeln, wo es dem Wettbewerb sehr schwer fällt, da quasi einzudringen und, sage ich mal, jetzt Apple wirklich Konkurrenz zu machen oder auch Google wirklich Konkurrenz zu machen oder Microsoft Konkurrenz zu machen. Das heißt, deren Geschäftsmodelle sind in einer gewissen Form protected oder sind sicher vor Wettbewerb und das ermöglicht denen eben diese hohe Marge, viel Cash zu generieren und auch ihre Preise zu erhöhen über die Zukunft und dann eben noch mehr zu verdienen. Und deswegen sind sie so wertvoll und erfolgreich und das werden sie auch in Zukunft sein.
Ja, genau. Jetzt muss man halt als Anleger dann vielleicht gerade, du hast vorhin schon gesagt, mit dem Beispiel Länderallokation muss man bei den Sektoren halt vielleicht auch noch genau draufschauen und die Gemeinsamkeit sozusagen dann, also wenn ich jetzt zwei oder drei ETFs miteinander mische, genau gucken, wie verändern sich da meine Sektoren. Ja, weil sonst habe ich halt dann im Zweifelsfall plötzlich, genau, 60% Technologie, was ja nicht unbedingt schlecht war in den letzten Jahren, aber will man vielleicht dann doch nicht haben, ja.
Also man hat einfach, wenn man sich die Dividendenaristokraten anschaut, glaube ich, da haben wir so einen Value-Tilt drinnen. Mhm. Ne? Da spielt eben die konstant gezahlte Dividende eine hohe Rolle und da ergibt sich automatisch eben ein gewisser Bias Richtung Value. Bei den Qualitätsaristokraten ist der Bias Richtung Wachstum. Da sind eben die Growth-Unternehmen drin, die stärker wachsen, die eine hohe Marge haben und dann auch wieder in Wachstum investieren können. Das habe ich und das ergibt auch eben sektoral einen Unterschied. Ja, wenn ich mir die Dividendenaristokraten anschaue, da habe ich Utilities, also Versorger, ne, so diese klassischen Industrien, die, sage ich mal, ein konstantes Geschäftsmodell haben und dann auch sauber ihre Dividende zahlen. Bei den Qualitätsaristokraten habe ich eben mehr Technologie
drin. Geht das dann eher schon so ein bisschen in Momentum rein? So, also man ist ja nochmal, Momentum ist ja eher
Momentum ist nochmal
noch mal was anderes. Ja, aber ja. Gut, ich habe da halt ja auch tendenziell eher Technologieunternehmen momentan zumindest.
Die sind im Momentum eben auch drin und Hochgewicht. Aber grundsätzlich habe ich eben in dem Bereich Technologie viele Qualitätsunternehmen, ja, mit einer hohen Marge, hoher Free Cashflow und mit relativ moderatem Einsatz an Fremdkapital. Und das ist genau das, was eben die letzten Jahrzehnte erfolgreich war. Und wenn man überzeugt ist von diesen Geschäftsmodellen. Wir sind das, glauben daran, dass das auch die nächsten Jahrzehnte ein Faktor ist, der wirklich Mehrwert stiftet. Das heißt, wenn es nach unten geht, etwas weniger verliert und langfristig eben etwas mehr Rendite erwirtschaftet als der klassische Marktindex.
Ich meine, das Einzige, was man jetzt vielleicht bei den großen Technologieunternehmen so negativ sagen könnte, ist, dass sie jetzt vielleicht gerade ein bisschen arg übertreiben in dem Wettbewerb um AI, sodass da so, also, weil man dieses jetzt momentan, würde ich sagen, steigen die Verschuldungen ja der Unternehmen, Cash fließt eine Menge raus in Investitionen, also es sehr viel Bewegungen, dass das vielleicht ein Problem sein könnte und dass das vielleicht gerade so ein kleiner Wechsel auch ist bei den Technologiewerten.
Ja, wir haben ja, wie gesagt, den Filter, den wir entsprechend mit der Hilfe von S&P, also dem Indexanbieter, ja halbjährlich auch immer wieder neu bewerten. Und wir schauen uns eben wieder jedes halbe Jahr an, über die letzten 5 Jahre, wo sind die Unternehmen mit der höchsten Free Cashflow Marge und wo sind die Unternehmen, die bezogen auf Free Cashflow das niedrigste Kapital in Summe eingesetzt haben. Und die werden dann immer wieder im Index auch identifiziert und entsprechend abgebildet von unseren ETFs. Das heißt, da kann es auch mal zu einer Veränderung kommen, wenn also wirklich tatsächlich jetzt, ich sag mal, die großen Unternehmen heute so viel investieren, dass sie zum einen Fremdkapital stark erhöhen oder auch ihre Marge erodieren, weil so viel Cash eben wirklich rausfließt, dann kann das einen Impact haben und dann sind sie vielleicht auch in einem halben Jahr, Jahr oder 2 Jahren vielleicht nicht mehr dann in den Qualitätsaristokraten.
Die Bankenversicherer, habe ich gelesen in der Studie, die sind gar nicht drin. Das funktioniert in dem
der Kennzahl sozusagen. Richtig, das funktioniert nicht mit der Kennzahl. Das sind eben keine Qualität, sondern wir sagen, da habe ich eine hohe Marge. Die haben per se eine sehr niedrige Marge.
Also gehen wir nochmal zurück. Ich finde das Produkt interessant. Wie gehe ich jetzt damit um? Also sagen wir mal, ich hätte einen MSCI World, hast du schon gesagt, oder einen S&P 500. Dann muss ich überlegen, ob ich einen Teil vielleicht reduziere und ersetze. Also das wäre eher so eine Umschichtung oder Beimischung. Wenn ich jetzt komplett neues Portfolio aufbauen würde, soll ich dann zum Beispiel, wäre das dann ein Kern, also jetzt die Developed-Variante, wo ich also weltweite Aktien habe, nehme ich das als Kern rein und baue dann regionale Sachen als Satelliten drumherum oder wie gehe ich damit?
Also ich sag mal, ich habe es eben kurz gesagt, ich war früher in der Welt auch der Aktiven unterwegs, bin mittlerweile aber ein großer Fan natürlich des passiven Investierens und Diversifikation ist wichtig und ist ein entscheidender Faktor. Und einfach auch die Idee zu sagen, ich kaufe den Markt. Nichtsdestotrotz gibt es eben Strategien und Möglichkeiten, die auch in der Lage sind, den Markt strukturell langfristig auch zu performen und mehr Rendite zu erwirtschaften. Und die Qualitätsaristokraten sind eine dieser Möglichkeiten. Das bedeutet, im Prinzip kann ich das durchaus als Kerninvestment sehen und vielleicht dann ein 50-50-Split oder wie auch immer ich das gestalten möchte, ob ich 70-30 mache, aber sagen, ich nehme klar, auf der einen Seite ein breit diversifiziertes Konzept, also einen breiten Index, auf der anderen Seite aber einen konzentrierten, der mir ermöglicht, in Phasen, wo es nach unten geht, weniger zu verlieren und wenn es langfristig eben nach oben geht, dann wirklich auch stärker zu partizipieren und den nehme ich dann mit rein, vielleicht zu 20-30%, aber ich kann es auch zu 50% oder 100%, ne? Das ist ein Core-Investment, das man auf jeden Fall langfristig halten kann und das langfristig einen Mehrwert stiftet.
Ja, es ist momentan so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, der Trend hin, dass man doch eher wieder ein bisschen konzentriertere Portfolios aufbaut. Also ich sage ja immer breit streuen, man soll den ganzen Heuhaufen kaufen und nicht nach der Nadel suchen. Aber durch diesen Trend dieser Active ETFs auch, und ist das eigentlich ein Active ETF oder ist es nicht, ja?
Es ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist ein systematischer Ansatz. Wir machen ganz klar was Aktives. Ne? Wir gewichten einige Unternehmen deutlich über und andere sind gar nicht drin, wenn wir nur 100 haben. Also das ist quasi ein aktiver Ansatz, aber es ist kein klassisches aktives Management, wo jemand konstant und kontinuierlich eben draufschaut und auch Unternehmen verändert, sondern es ist ein sehr langfristig aktiver Ansatz, wo wir sagen, wir haben ein relativ festes Modell dahinter stehen und dieses Modell sorgt dafür, dass wir eben eine Selektion haben und dann entsprechende Unternehmen dann selektieren und dann kriegen die auch die Gewichte in dem Konzept.
Ja, also das ist einfach die Frage, soll ich eher konzentriert investieren mit meinem Geld? Oder wenn ich jetzt manchmal mit Investoren spreche, die eher im Aktienbereich aktiv sind, die sind tendenziell eher immer, ich analysiere die Unternehmen und dann gehe ich größere Positionen ein und bin sehr eng an dem Unternehmen. Die ETF-Anleger sagen ja eher so breit wie möglich, ich will dieses ganze Spiel gar nicht mitmachen, niedrige Kosten breit streuen und mich am besten gar nicht damit beschäftigen. Und ja, die ETFs, es gibt jetzt eine Menge ETFs, die sozusagen diese Welt dazwischen auch bedienen. Ich finde es ein bisschen schwierig, deswegen fand ich das jetzt auch so interessant, das Gespräch, so schwierig, diese Produkte alle auch zu durchdringen, weil jedes Produkt hat ja irgendwie eine eigene Strategie und das gilt für die Active ETFs jetzt noch mehr. Ja. Jeder hat eine tolle Strategie sozusagen, man muss aber erstmal verstehen, was da passiert. Und die große Herausforderung ist dann einfach, was mache ich jetzt als Privatanleger und wie baue ich mir das in das Portfolio ein? Es ist schon komplex.
Dann. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man grundsätzlich überhaupt investiert und dass man in Aktien investiert und das möglichst global und grundsätzlich diversifiziert. Das halte ich für wichtig und essentiell. Und dann ist es ein bisschen eine Geschmacksfrage. Ich fahre mit Sicherheit auch sehr gut, wenn ich einfach nur die möglichst breiten, also breites gestreuten Indizes nutze, dann habe ich ein sehr gutes Investment und bin wirklich im Markt partizipiert. Wenn ich aber sage, Mensch, ist da noch was, das mir mein Outcome, ne, meine Rendite irgendwie verbessert, entweder wenn es mal nach unten geht oder wenn es nach oben geht oder auch in beiden Fällen, dann ne, bin ich schon im Bereich der aktiven und der konzentrierteren Portfolien und da ist eben das Konzept der Qualitätsaristokraten wirklich eins, was langfristig funktioniert und wo man sagen kann, ja, ich will ja genau die Unternehmen, die sag ich mal, eine hohe Marge haben, einen hohen Free Cashflow, also wirklich Cash generieren und das eben konstant über einen langen Zyklus auch durchsetzen und umsetzen.
Ich meine, in dem US-ETF von euch, also den Quality Aristocrats auf den S&P 500, da sind etwa 600 Millionen Dollar, hast du vorhin erwähnt, investiert, in dem globalen etwas weniger. Warum?
Also wir sind ja, wie gesagt, jetzt knapp ein Jahr. Wir sind jetzt knapp ein Jahr und tatsächlich haben wir uns auch gesagt, wir lassen jetzt den Produkten erstmal ein Jahr, um sich zu entwickeln, dass man wirklich den Track Record sehen kann. Wir haben jetzt zwar das Indexkonzept und man kann das sehr schön sehen, wie das Indexkonzept wirklich über die letzten 20 Jahre funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, das wissen wir. Man will immer auch den Live-Track Record sehen von einem ETF und wissen, okay, was hat er wirklich jetzt die letzten 6 oder 12 Monate gemacht und jetzt sind wir so weit und sagen, Mensch, jetzt können wir wirklich auch mal aktiver darüber sprechen und zeigen, wir haben hier ein tolles Indexkonzept, das unterscheidet sich von dem klassischen breit gestreuten, es ist konzentrierter und setzt auf Qualitätsaktien, die langfristig mehr Ertrag erwirtschaften. Und damit gehen wir eigentlich jetzt quasi erst nach dem ersten Jahr wirklich raus. Und da gab es eben in den USA durchaus schon professionelle Investoren, die das Konzept verstehen und gesagt haben, das finden sie gut, besser als alles andere, was so im Bereich Qualitätsfaktor ja auch schon am Markt ist. Da sind wir nicht der Erste, aber wir sind, glaube ich, der Erste, der den Qualitätsfaktor wirklich so dezidiert mit Free Cashflow entwickelt hat und haben dann, wie gesagt, jetzt schon um die 600 Millionen in den US investiert, aber bin überzeugt, dass da die nächsten Monate und Quartale deutlich mehr an Mittelzuflüssen zu erwarten ist.
Ja, du hast mir auch gerade erzählt, es gibt eine Europa-Variante auch, die ist noch nicht in Deutschland handelbar. Ist für Italien, glaube ich, meintest du, aufgelegt worden, kommt also auch irgendwann mal demnächst sehr wahrscheinlich. Und dann hat man ja eigentlich schon, kann man sich schon ein gutes Weltportfolio aufbauen.
Ja, absolut.
Ja. Sehr spannend. Wir werden das weiter beobachten. Also wir verlinken auf jeden Fall mal die Indexseite für den Indexanbieter. Vielleicht ist es ja da zum Download. Und ansonsten werden wir da mal im Magazin was drüber schreiben. Vielen Dank und gerne wieder, wenn du mal so eine neue Idee hast oder ein neues Konzept, finde ich immer spannend, über solche Sachen zu sprechen, weil es einfach aus dem Umfang von, keine Ahnung, 4000 ETFs einfach schwierig ist, da wirklich die Perlen sozusagen rauszufiltern. Und ich fand das, als du mir das erzählt hast, fand ich interessant und dachte mir, das lohnt sich, dich mal einzuladen. Vielen Dank.
Sehr schön. Hat mich gefreut. Vielen Dank, Markus.
So, und das war das Gespräch mit Markus Weiß über die neuen ETFs von State Street mit dem Fokus auf Cashflow. Wie immer findest du in der Videobeschreibung nochmal weiterführende Links zu den Produkten und auch zu den entsprechenden Indizes. Da kannst du dich also nochmal weiter informieren. Wenn du Fragen hast, stell gerne einen Kommentar. Ich schaue, dass ich das mit Markus Weiß dann noch zusammen beantworten kann. Und ansonsten, wenn dir das Video insgesamt gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abonniere auf jeden Fall den extra ETF-Kanal, dann sehen wir uns bald wieder hier bei einem spannenden Thema rund um die Geldanlage mit ETFs. Bis zum nächsten Mal. Ciao.